Willkommen zu einer neuen Episode von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Ich freue mich heute sehr, Natascha Neumann, die CEO-Gründerin von Erdbeer.de, hier zum Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Natascha.
Hallo Miro, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wunderbar, das hast du auch fantastisch gesagt. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Kandidaten oder Kandidatin für einen deutschsprachigen Podcast als mit so einem charmanten Akzent hinten drauf. Natascha, da freue ich mich ja. Das für einen Podcast geht's nicht besser. Ich würde ganz gern vielleicht einsteigen. Erzähl uns mal vielleicht ganz kurz, was du machst, jetzt ganz aktuell.
Sehr gerne. Also ich mache seit 10 Jahren, ich habe 2010 gegründet Erdbeer Freche Freunde. Also eigentlich die Leute kennen uns mehr unter die Markenname Freche Freunde und sind gesunde Essen für Kinder. Also alle Art von Snack und auch mittlerweile Meals. Also alles, was 100% Obst und Gemüse ist, ohne Zuckerzusatz. Also mit der großen Mission dahinter, dass Kinder besser essen. Und das ist richtig so meine Leidenschaft und ja. Meine Mission, also nicht nur die Firmenmission, aber auch meine Mission im Leben.
Okay, sehr gut. Wie viele Kinder hast du denn, wenn ich fragen darf?
Ich habe mittlerweile 3 Kinder. Ein 8-Jähriger und 5 Jahre alt Zwillinge.
Aha.
Aber als ich habe gegründet, hatte ich noch keine Kinder.
Aha.
Ich habe die Probleme gesehen. Meinen ganzen Neffen und ich habe 13 Neffen und Nichte.
Ja.
Ich habe diese Probleme gesehen in die Familie, bei Freunden. Und jetzt habe ich auch meine eigenen Kinder und habe ich auch meine eigene Erfahrung damit gemacht.
Das häusliche Labor. Das
genau.
Weißt du, wie groß seid ihr? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Also wir sind mittlerweile 85 Mitarbeiter. Mhm. Also nicht nur in Berlin, aber überall in Deutschland. Und um die 40 Millionen Umsatz.
Ah, perfekt. Und ihr seid in Berlin niedergelassen und habt ihr noch mehrere Standorte? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also Hauptbüro ist in Berlin, aber wir haben ein Außendiensthaus, das ein bisschen überall in Deutschland rumfahren. Aber die einzige Büro wir haben jetzt und die einzige aktive Firma wir haben jetzt ist in Berlin. War irgendwann, wo wir hatten Firmen ein bisschen überall und mittlerweile haben wir alles geschlossen, sehr viele Learnings gemacht.
Ja, klar, klar. Ja,
und jetzt nur ein Büro und eine Firma.
Wahnsinn. Und sag mal, ihr produziert selbst oder lasst produzieren jetzt vermutlich ist in eurem Modell?
Ja? Ja, genau, ja. Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Produktkategorien. Also wir haben insgesamt über 10 unterschiedliche Produktkategorien. Und das macht es schwer, auch so produzieren, wenn es so viel Komplexität ist. Also wir lassen alles produzieren. Das ist auch nicht, wir sind ein bisschen von Hintergrund, und ich sage wir, weil ich habe das mit meinem Mann gegründet. Wir sind von Hintergrund Marketeers, Brand Innovation, aber nicht Produktion, also nicht mit Produktion Know-how.
Aha, okay. Und wie würdest du denn eigentlich von euren Produkten dort die Zielgruppe beschreiben? Also wo beginnt das? Ist das quasi jetzt gerade kurz nach der Geburt und dann bis zu welchem Alter ist das für Kinder dann auch relevant?
Also es ist ab 6 Monate, also ab erster feste Nahrung. So Freche Freunde ist bis 6 Jahre ungefähr. Also wir sagen normalerweise so Kinder in die Kita-Alter. Und dann haben wir auch eine andere Marke, das nicht so bekannt ist. Das heißt, wir haben gelauncht seit 2 Jahren, das Rebelicious heißt. Und das sind Frühstückscerealien für Grundschulkinder. Also nach Freche Freunde, Rebelicious will mehr mit so dieser rebellisch und Arsch. Und das ist ein bisschen auch unschlier, so dass wir nur in die Frühstücksserialien-Kategorie und da versuchen wir richtig ein Disturbance zu machen von den Produkten, die im Regal sind. Also der Großteil von Kinderserialien sind süßer als Erwachsene-Seriale mit über 30% Zucker drin. Und das versuchen wir so ändern, also durch unsere Produkte, aber auch durch richtig direkte Attacke von Wettbewerb.
Darf ich da vielleicht mal reinschießen? Das ist natürlich, ich habe auch 2 Kinder. Ja. Insofern, der eine mag keine Schokolade, der andere liebt Schokolade. Also in Summe, im Durchschnitt sind sie normale Kinder. Wie würde ich den beiden denn quasi beibringen oder auf den Geschmack bringen sozusagen, jetzt mit eher gesünderen Cerealien dort zurechtzukommen? Was ist euer Ansatz dort?
Also die Idee ist, und das ist so, wir machen das ein bisschen unschlimm mit Freche Freunde und Rebelicious, Aber die Idee ist auch ähnlich für beide, ist, dass Kinder möchten etwas, das schmeckt, und die möchten etwas, das spaßiges, also für ihn gemacht, so entsprechungsvolles. Mhm. Das machen wir mit beiden Marker, aber mit guten Zusätzen. Und Freche Freunde ist, wie gesagt, nur Obst und Gemüse. Gemisches ist viel weniger Zucker, Vollkorn, alles Bio, also im Vergleich zu den Cerealien, das man findet auch viel, viel gesünder. Aber die Verpackung hat einen coolen Charakter dran, also ist nicht Bio-Windmüll drauf. Das ist genau das Punkt, also etwas, das anspricht die Kinder, trotzdem schmeckt, und ja, man braucht nicht 30% Zucker und so schmecken. Also es reicht auch die Hälfte davon.
Ja, ja, das glaube ich. Und die Verpackung macht es oftmals tatsächlich, das stimmt. Ja.
Genau, denn wir sehen oft, ja, da ist Schoko drin, es schmeckt, und die wissen mittlerweile auch nicht mehr, was tatsächlich Geschmäcker sind, und das ist, was wir versuchen, also das ist früher mit Freche Freunde, dass Kinder lernen, was ist, ja, wie schmeckt eine Karotte und wie sieht es aus. Ja, wir haben immer auch die echte Abbildung von den Obst und Gemüse.
Ach so.
Mit eine Kleinigkeit, dass die noch Augen drauf haben.
Ja, ja.
Ja, was wir machen, dass die Kinder probieren das, die erkennen diesen Geschmack, die lernen das Geschmack so lieben. Aber es ist nicht unser Deal, dass die Kinder nur sich ernährt von unseren Produkten, also gegenseitig. Wir machen eigentlich Werbung für frisches Obst und Gemüse. Und wir sind halt die praktische Lösung für, wenn man ja nicht keine schnelle Kürbis da abschneiden kann oder was immer. Das ist immer heute einen Tag einfach, frisch so geben seinen Kindern. Aber das ist, was wir also eigentlich, unsere Marketing ist eigentlich nur Kommunikation über, was ist gesunde Ernährung.
Ach, verstehe, okay. Aber macht ihr auch so richtig professionelle Geschmackstests sozusagen? Also wie man sich das jetzt vorstellt, irgendwie im Labor mit vielleicht vielen Kindern, die unterschiedliche Geschmacksrichtungen dann ausprobieren. Wie entwickelt man jetzt eine neue Geschmacksrichtung, wäre jetzt vielleicht meine Frage.
Also die erste Runde ist immer im Büro. Ja, wir probieren etwas, und dann sind manchmal Sachen, dass wir wissen direkt, dass es nicht laufen wird. Und dann testen wir auch mit Kindern, aber sehr oft Kinder von Mitarbeiter oder Freundeskreis. Also wir müssen eigentlich da keine große Fokusgruppe machen. Also es ist eigentlich ziemlich schnell, dass wir sehen, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Und manchmal, das hat auch so zu tun mit der Kommunikation. Also wir haben auch Produkte gehabt, wo es hat die Kinder super geschmeckt, aber dann die Eltern haben das nicht gekauft, weil die haben gesagt, nein, mein Kind wird das nicht essen. Also es muss eigentlich nicht nur attraktiv und schmecken die Kinder, es muss auch die Eltern ansprechen. Also das ist der extra Komplexität von zwei Zielgruppen zu haben.
Das glaube ich. Kann man das so sagen? Gibt es da vielleicht irgendwie den Blockbuster, den die Mütter kaufen, und dann vielleicht irgendwie die Geschmacksrichtung, die von Kindern bevorzugt wird? Habt ihr da so absolute Kassenschlager?
Also wir haben Produkte, das ist richtig, durch die Decke gehen. Also wir haben Erdbeer-Fruchtchips, und das ist mittlerweile, also wenn wir Private Label rausnehmen, ist die Kinderprodukte, das am besten funktioniert, sich am meisten verkauft innerhalb von Deutschland. Mhm. Aber ja, ich finde es immer lustig, weil ein Beispiel von, wir hatten irgendwann ein Quetschi mit Erbse drin. Es hat einen richtig geilen Geschmack, so diese nussige von Erbsen, und die Kinder haben das alles so gegessen und genossen, und alle Eltern, die waren so in die Reihe vorher, und die Kinder waren im Hintergrund, und die haben dann alle gesagt, mein Kind isst keine Erbsen, also das würde ich nicht kaufen, mein Kind wird das nicht essen, und die Kinder haben das alles so schon weggeputzt. Und das ist ja das, was wir müssen manchmal machen, also das ist auch die Probleme, also wir versuchen sehr, sehr viel mit Gemüse zu machen, aber sehr oft Gemüse verkauft sich einfach weniger gut. Aber das ist, weil die Eltern haben dieses Gefühl, dass ihren Kindern werden weniger Gemüse essen.
Jetzt sag mal, du hast selbst einen eher Marketing-Background, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, also ich habe hauptsächlich in große Consumer-Healthcare-Firmen gearbeitet. Und in Betrieb, in Marketing, in Category Management, also mehr in der kommerzielle Richtung.
Und womit beschäftigst du dich hauptsächlich jetzt bei euch in der Firma?
Ja, das hat sich sehr geändert über die Zeit. Also ich habe das Gefühl, ich neu definiere meine Rolle und meinen Job fast monatlich. Sehr, sehr oft. Mittlerweile bin ich viel mehr in HR-Bereich, also viel mehr die Kultur zu setzen. Also da haben wir auch komplette Organisationen, Strukturveränderungen gehabt die letzten 2 Jahre, sodass viel von meiner Energie ist da reingeflossen. Ich bin auch mittlerweile auch sehr, sehr viel in Vertrieb unterwegs, also nicht aktiv verkaufen selber, aber die Vertriebsteam nach vorne zu bringen. Ja. Und sonst, also ist ein bisschen schwer, ich habe keine traditionelle Job Description, weil wir sind holokratisch organisiert, also ich habe Rollen innerhalb von unserer Firma und diese sind hauptsächlich in unserer HR-Kreis, in unser Sales-Team und in das General-Firma. Also ich bin auch setzt die Ziele, also ich arbeite mit OKRs, ich setze die Ziele für die Firma. Also hauptsächlich Ziele und Kultur so Entscheidungen setzen und die Leute dahinter so inspirieren und motivieren, ich hoffe.
Okay, verstehe. Und das heißt aber zum Beispiel solche Themen wie jetzt bestimmte neue Markenentwicklung oder eben auch Produktentwicklung und so weiter, das ist jetzt eher, das war ja anfangs sicherlich ein Schwerpunkt, so ein Thema hattest du jetzt, ist jetzt quasi nicht mehr so im Fokus. Ja?
Genau, also wir haben auch zu zweit gestartet und richtig alles allein gemacht, 2 Jahre lang. Und wenn ich sage allein, ist richtig alles. Also wir haben auch keine Agentur benutzt. Also wir haben auch Produktentwicklung, Designs, Website, also alles, ja, richtig. Also eigentlich, was die Management-Bücher sagen, man sollte nicht machen. Ja. Ja, man sollte eigentlich sein Zeit besser schätzen. Aha, aha. Befolgt und habe alle kleine Sachen gemacht selber. Aber es war eine richtige gute Schule. Also ich bin super froh, dass eigentlich jeden einzelnen Ding, das in die Firma gemacht ist, habe ich es irgendwann auch gemacht. Ja? Und ich weiß, was da die Schwierigkeiten sind. Also wenn ich so rückreflektiere, ist eigentlich war keine schlechte Sache. Ja? Wo wahrscheinlich laut Managementbücher nicht die beste Art und Weise sein Zeit zu nutzen, die ersten paar Jahre. Aber nicht so trotz, ich bin dankbar, dass ich habe das alles durchgemacht.
Erzähl mal ein bisschen vielleicht zu dir zu Hause. Du hast schon erzählt, 3 Kinder. Das ist eben natürlich eine starke Leistung, quasi nebenbei oder trotzdem. Ja. Haustiere, Hobbys, Sport. Gibt's noch Themen, die dich drumherum bewegen? Weil es ist ja natürlich jetzt auch ein großes Unternehmen. Ne? Ich weiß nicht, ob du da überhaupt noch Zeit findest.
Genau. Also ich denke, ich schaffe das mittlerweile sehr gut. Also ich habe das nicht immer gut geschafft zu balancieren. Aber mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut. 3 Kinder, keine Haustiere. Also ich bin nicht ich bin kein Tiermensch gewesen. Ursprünglich Französin. Also das hat sich vielleicht, weiß ich nicht. Manche Leute sagen, die hören etwas, aber es ist nicht Französisch, was die hören. Weil ich bin eigentlich von einem sehr internationalen Background. Aha. Also, ja. Aha. Ich habe eigentlich nie in Frankreich gelebt. Also ich bin ein Fake French, wie ich oft sage. Also ich bin eigentlich nur Französisch geworden. Ja, meine Eltern sind beide Französisch und mein Reisepass. Aber sonst habe ich ein bisschen überall in der Welt gelebt. Und, aber so rucken, was ich gern mache, so Hobbys. Ich laufe sehr gerne. So, das ist eigentlich mein Hauptsport ist Laufen. Ich meditiere sehr viel. Ich koche sehr gern, also für mich ist wichtig, kochen und mit der Familie so essen. Also wir frühstücken und essen Abendessen jeden Tag zusammen. Das ist für mich sehr wichtig und ich liebe einfach kochen und kreativ in der Küche so sein.
Ja.
Glücklich verheiratet muss man auch sagen, nicht nur die Kinder sprechen, aber auch, dass ein wichtiger Teil von dieser Familie ist, glücklich verheiratet seit 15 Jahren.
Perfekt.
Und er ist nicht nur mein Mann, er ist auch mein Businesspartner. Und
zu dem Punkt hatte ich tatsächlich noch ein paar Fragen, da kommen wir dann noch dazu, genau. Das ist ja eine super spannende Konstellation. Was war dein Lieblingsfach in der Schule, weißt du es noch?
Mathe. Ja, ich war richtig ein Nerd. Also ich war in Mathe, ich habe auch so Advanced Mathe gemacht und ich habe es geliebt, so Proofs zu machen und richtig so riesen Formeln, wo man muss sich gerne richtig Gedanken machen, so eine gute Stunde lang. Also ich war da richtig ein Nerd, muss ich sagen.
Wow, okay, ja. Also bist du jetzt, also Sicherheit, das geht ja nicht ganz abhanden, nehme ich an. Ne? Das heißt, man führt immer wahrscheinlich ein paar Themen wieder darauf zurück oder
ja, ich denke,
ist an.
diese so logisches Denken. Ich denke, das ist so, was ich da so beliebt, das ist so sauber eigentlich, dass diese Sprache, Mathe ist einfach so, es hat mir fasziniert.
Ja.
Und ich war einfach gut drin, ich denke, und habe gute Lehrerin gehabt. So, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aha. Ich habe damals Sprache gehasst, weil ich denke, ich war traumatisiert einfach von schlechter Lehrerin und habe eigentlich immer von mir selber so diesen Glaubenssatz gehabt, ich bin nicht gut in Sprache. Ja. Bis ich war so 30 und jemand hat mir gesagt, eigentlich bist du super in Sprache, du sprichst 4 Sprachen. Und bei mir war immer diese so Blockade von, ich hasse es und ich bin nicht gut dran.
Oh Gott, eine Lehrerin, ne? Was die manchmal für einen Unterschied machen. Ne?
Ja, genau.
Und dann hast du wahrscheinlich jetzt auch mal irgendwann so eine typische Mathe-Olympiade dort mit abgeräumt. Oder wie weit ging die Nerdiness?
Es ist so weit gegangen, dass ich habe dann in die LSE, also London School of Economics, studiert. Mhm. Und ursprünglich im Management, aber dann in LSE musst du super viel Economics machen.
Ja.
Und da habe ich auch angefangen, ich habe das auch, sobald ich habe es Economics verstanden, also es war einfach, hat dann so Klick-Momente gehabt bei mir, habe ich das auch geliebt und irgendwann auch fast gedacht, okay, vielleicht sollte ich Economics-Professor werden. was mit 20 durch den Kopf geht manchmal.
Ja,
sehr froh, ich habe das nicht gemacht, ich hatte das gehasst, muss ich sagen. Ich denke auch, ich finde diese logisches Denken super, aber ich bin nicht einer, das mag Theorie. Also für mich, es muss in der Praxis gehen und ich hätte eigentlich nie ein Professor sein oder Doktoratarbeit, weil für mich es muss in die Realität gesehen sein und gelebt sein.
Ja,
genau. Das ist eigentlich, ich sage das, aber ich war auch ein Partytier in der Uni.
LSI ist ja ein bisschen dafür bekannt, ne? kommt man nicht drum herum. Ja, du. Aber das mit dem Professor sein, das kommt vielleicht nochmal wieder. Ne? Also ist vielleicht auch ein bisschen Lebensfrage. Manche schreiben dann irgendwann ihre Memoiren so.
Ja, mal gucken. Also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann ein Buch zu schreiben. Das ist
schon. Ja, siehst du, und jetzt bist du ja, weißt du, wo du in Sprache auch gut bist, ja? Dann hast du noch was vor dir.
Ja, genau.
Dann Lieblingsbands, Lieblingssänger, Lieblingssong vielleicht, zu dem du mal aufwachst?
Ich höre richtig alles von House, so Heavy Techno, so manchmal einfach so easy, chill out, Reggae. Also ich bin einer, das sehr, sehr viel hört. Mittlerweile, ich höre hauptsächlich Musik von meinen Kindern, muss ich sagen. Ja. Also wenn ich so von Spotify so mein Musikmix von der Woche kommt, so. Lieder.
Die hijacken deine Playlist, ja?
Die haben gehijackt mein Telefon, mein Spotify. Jetzt kann ich Lieder.
So nicht mehr nutzen. Ja, so bleibt man auch immer auf dem aktuellsten Trend, weißt du?
Genau, ja, aber die sind noch kleiner, so ist eh Sachen, das so.
Natascha, was war denn vielleicht die unsinnigste Idee in deinem Leben? Da kannst du vielleicht ausholen. Fällt dir da was ein?
Also ich kann nicht sagen, es war unsinnig, weil ich denke, etwas hat seinen Sinn gehabt. Also es hat mir gebracht, wo ich heute bin. Mhm. Ich denke, etwas, das sehr viele Leute haben nicht verstanden, war meine Entscheidung, so nach England zu studieren. Mhm. Also kurze Story fassen. Ich wollte eigentlich ich war angemeldet, in USA zu studieren. Da habe ich schon alles eigentlich gebucht und organisiert und ein Jahr lang so SAT und TOEFL und Letter of Motivation, alles, was man muss machen eigentlich für amerikanische Unis.
Mhm.
Und ich war auch bereit, Wharton, also UPenn zu gehen.
Mhm.
Und es war ein paar Tage vor meinem Flug, haben wir gesagt, so Bauchgefühl, das ist nichts für mich. Ja, es war richtig so komisch, weil ich hatte eigentlich dran gearbeitet, ein volles Jahr, um dahin zu kommen.
Mhm.
Und einfach, Bauchgefühl, ein Abend war ich so, nein, das ist einfach nicht, das ist nicht, wo ich muss landen. Ja? Und habe ich in ein paar Tage alles gecancelt, habe ich kurzfristig mir angemeldet in England und alles geändert.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob es war unsinnig, aber es war, ich war voll die richtige, wenn ich so rückblicke, es war die richtige Entscheidung, aber ich habe es voll einfach als ja, es war eine spontane Entscheidung. Es hat sich einfach nicht richtig gefühlt. Und ich bin sehr jemand, das folgt mein Bauchgefühl. In Retrospekt hätte ich eigentlich diese Entscheidung ein Jahr früher treffen müssen.
Ja, gut, cool, hätte man sich ein bisschen Arbeit sparen können. Wie seid ihr jetzt eigentlich in dieses Jahr gestartet? Wir haben ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das gehört hast bei anderen Teilnehmern jetzt beim Podcast, wir hatten ja unterschiedlichste Erfahrungen jetzt, natürlich durch die Global Health Crisis. Wie hat man sich das bei euch ausgewirkt? Ich nehme an, wahrscheinlich, ihr habt sicherlich auch ein Produkt, was stark offline vertrieben wird. Werdet ihr dort auch ein paar, wird das nicht ganz an euch vorbeigegangen sein? Wie habt ihr darauf reagiert oder wie habt ihr es auch wahrgenommen?
Ja, also erstmal, umsatzmäßig war komplett schwierig auch so planen, weil wir haben diesen Hamsterkauf gehabt im März und dann tiefe Loch gehabt im April, Mai. Und es war, ja, Lebensmittel, also musst du eigentlich, dein Vorlaufzeiten sind 2 bis 3 Monate, um überhaupt so, ja, die Demandplanung so machen. Also das war richtig schwer zu sagen, ja, was passiert morgen? Also wenn es ist vorbei und wenn es ist vorbei, was wird passieren? Geht es noch tiefer runter? Geht es irgendwann wieder hoch? Also das war schwierig, plus, ja, Lieferantproblemen. Also ja, wir haben Lieferanten nicht nur in Deutschland, also auch außerhalb von Deutschland und all die Maßnahmen haben alle Produktions langsamer gemacht und Transport auch langsamer gemacht. Also das war nicht einfach, aber also wir waren bereit für Remote Work. Also wir alle haben unsere Laptops und hatten wir schon mobiles Arbeiten vorher. Also das war, wir sind sehr, sehr schnell, wir haben auch diese Entscheidung sehr, sehr schnell getroffen. Also ich denke, wir waren mindestens in der Kreis, das ich kenne, einfach die erste Firma haben gesagt, okay, jetzt geht's in Homeoffice. Also da haben wir sehr gut reagiert und die Mitarbeiter reflektieren das zurück. Also die sagen, hey, alle Entscheidungen, die wir haben gemacht, vis-à-vis Corona, waren die richtigen.
Ja.
Für mich persönlich, also dass die Firma für mich persönlich, was es hat für mich gemacht, ist, die ersten paar Wochen waren richtig schwer, muss ich sagen. Also plötzlich war ich zu Hause mit meinen 3 Kindern und habe...
Ja.
Ja, ich hatte eine Firma so beruhigen, nach vorne so bringen, mit komplett unterschiedlicher Arbeitsbedingungen, aber dann in Parallel 3 Kinder, dass da rumlaufen und auch Aufmerksamkeit wollen. Und die ersten paar Wochen waren richtig schwer. Also richtig so, ja, diese Zeit, wo man muss sich umstellen und einen neuen Rhythmus reinbringen. Und sobald ich, ja, irgendwann habe ich einen Klick gemacht in meinen Kopf, habe ich gesagt, so eigentlich, ja, ist es wie es ist, es wird auch so bleiben, da werde ich das Beste rausmachen. Ab dann war es super, ja, und es war, ja, nichts hat sich geändert, eigentlich von einem Tag auf das andere, außerhalb von meiner eigenen, ja, Wahrnehmung von der Situation. Aber ab diesem Tag, wie gesagt, es war ungefähr 2 oder 3 Wochen in die Corona-Krise drin.
Ja.
War super. Also ich habe es genossen, meine Kinder hier zu haben. Ich habe es genossen, Homeoffice zu sein und war dankbar, dass ich hatte so ein starkes Team an meiner Seite. Also es war eigentlich richtig, richtig schön. Aber ja, dazwischen war ein paar Wochen von Stress.
Oh ja, das kann ich vorstellen. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen Chaos, ne? Also
ein bisschen Chaos und wo jeden Abend braucht man sein Glas Wein, so richtig so hart gesagt, ja.
Oder auch 2, ja.
Ja, genau, oder 2. Und nach 3 Wochen man sagt, okay, eigentlich müssen wir hier neue Regeln anbauen, neue Ziele, für wie viel wir überhaupt trinken sollten.
Oh je, oh je. Und habt ihr auch für euch was dort mitgenommen, also vielleicht arbeitsweise, aber eben vielleicht auch produktseitig oder vertriebsseitig, wo ihr sagt, naja gut, jetzt ist die Situation, wie sie ist, jetzt kann man auch gestärkt daraus hervorgehen. Habt ihr irgendwas jetzt nach vorn, macht ihr was anders, komplett anders?
Ich denke, wir machen nichts anderes. Also wir sind immer noch nicht zurück ins Büro. Also wir sind ein paar Leute wieder ins Büro, aber wir sind ungefähr 1/3 ist wieder da und 2/3 ist immer noch in Homeoffice. Also wir sind noch nicht zurück in Normalität und das wird noch eine Weile so dauern, ich schätze. Ich denke, also für mich sind tatsächlich auch ein paar Glaubenssätze geplatzt. Also ich hätte vorher gesagt, um meinen Job zu machen, also ich bin da zu Großteil die Leute eine Richtung zu geben und so inspirieren, zu motivieren und dafür muss ich ins Büro sein. Also das habe ich vorher geglaubt und jetzt merke ich, es geht auch von zu Hause. Also das hat sich geändert, dass ich sage, ich muss nicht unbedingt da sein. Ich möchte da sein, also ich habe viel Spaß, ins Büro zu sein. Es ist für mich ja wichtig, diese Vibe und dieser ja, Austausch und die Kaffeemaschine etc. etc. Aber ich muss es nicht unbedingt.
Vielleicht schwanken wir nochmal zu den Wurzeln jetzt deiner unternehmerischen Erfahrung. Wie hast du die Firma eigentlich gestartet? Und was du eingangs kurz erwähnt hast, ist, dass du, glaube ich, mit deinem Ehemann das Unternehmen zusammenführst. Habt ihr es auch zusammen gestartet? Oder wie seid ihr drauf gekommen? Wie ging es denn los, die ersten ein, zwei Jahre?
Okay, also wir haben, erstmal habe ich gekündigt. Das war irgendwann 2008, 2009. Von einem Tag bis andere, also wie du raushörst, ja. Ich bin ein bisschen impulsiv manchmal mit dieser großen Lebensentscheidung. war genau das, also ein bisschen ähnliches Sachen, als wie, wo soll ich studieren? Ich hatte eigentlich einen tollen Job und gute Kollegen und, also richtig auf dieser Karriereleiter sozusagen, und hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Da habe ich einfach gesagt, eigentlich, wenn ich 70 bin und zurückblicke, das ist nicht was ich möchte sagen über mein Leben. Also das habe ich gerade gemerkt und dann am nächsten Tag gekündigt. Ja. Und dann war ich eine Weile ein bisschen so Purpose-Findung, Reise. Das hat ein ganzes Jahr gedauert. So, was möchte ich machen? Für mich war wichtig, dass ich wollte etwas, und das ist immer ein von meinen größten Werten, also ich möchte ein etwas ändern, ich möchte einen Impact haben, einen positiven Impact haben, aber ich habe gesagt, wenn ich etwas in meine Seite in etwas investieren, es muss das wichtige Thema sein. Und was war das? Also ich habe gesagt, eigentlich alle wichtigen Sachen, und wir verstehen es noch mehr jetzt in Zeit von Corona, ist alle wichtige Themen ist Gesundheit. Also ohne Gesundheit gibt es nichts. Ja. Was heißt Gesundheit? Also was hat der größte Impact auf Gesundheit? Ist Ernährung. Und was hat der größte Impact auf Ernährung? Ja, es sind gute Essgewohnheiten, dass man entwickelt als Kinder, weil spät ins Leben ist es schweineschwer, eine Essgewohnheit zu entwickeln. Ja. Und das hört sich jetzt sehr simpel, wenn ich so es beschreibe, aber diese Logikdenken hat mir ein Jahr gebraucht, um dahin zu kommen. Dann habe ich gesagt, okay, gesunde Kinderernährung, super. Und ich habe auch mein Mann war auch nicht 100% zufrieden mit seinem Job. Und dann haben wir gesagt, lass uns etwas starten. Wir haben auch erstmal Ideen gesammelt und wir sind ein bisschen rumgereist, sagen, okay, was können wir, rumgereist zu sehen, wo wollen wir leben, weil damals waren wir zurück von Mexiko und ein bisschen die Schweiz, also wir waren, noch Nomads sozusagen. Und haben ein bisschen eine Weltreise gemacht und irgendwann nach Deutschland gekommen und gesagt, okay, hier sehen wir, dass gibt's einen hohen Bedarf. Also es ist interessant, weil wenn wir sind hier gekommen, wir haben gesehen, alle Eltern wollen das Beste tun für ihre Kinder. Ja, und wir sehen, es sind die Babymarker, also der Hip ist da seit 100 Jahren und diese Bioqualität ist wahnsinnig wichtig und Leute passen drauf, aber gibt es eigentlich keine Produkte nach 12 Monaten. Also waren Babyprodukte da und alle Eltern wollen etwas Gutes tun für ihre Kinder, aber gibt es nichts für Größeres. Und das war für uns der Aha-Moment. Dazwischen haben wir einen Ratgeber gestartet und gemacht, wo wir haben super viele einfach Ernährungstipp und Unterstützung für Eltern gemacht. Und durch das auch gemerkt, sehr schöne Sache, toll, aber damit ändern wir nicht der Welt. Also wir möchten Wirkung haben und damit geben wir Info an Leute, das schon sowieso sich interessieren, das Thema, weil die googeln gesunde Ernährung für Kinder. Also die brauchen eigentlich keine Hilfe mehr, wenn die sind schon auf dem Weg zu suchen. Ja. Und das Kampf ist eigentlich in die Supermarkt. Also wenn du da gehst und du siehst, was Eltern dann packen an die Kasse, das ist richtig, wo der Problem ist. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir ein Produkt. Und haben wir gesagt, okay, dann lass uns unsere Koffer hier setzen. Haben wir uns für Berlin entschieden, weil es war einfach, wir waren hier in einer super Sommerwoche und haben eine tolle Woche gehabt und gesagt, Berlin ist schön. Die Mieten sind noch
Stimmt, damals noch, ne?
Damals noch, genau, es war 10 Jahre. Und Und genau, und dann gestartet so richtig so, ja, ein kleines gemietete Wohnung, dunkle Wohnung in Berlin, Prenzlauer Berg haben wir gestartet, also Produkt entwickelt und Website gemacht und Branding und alles, ja, alles allein. Zwei Jahre. Und ja, und dann langsam, ja, mit 6 Produkte gestartet, erste Kunde gefunden. Und was war immer sehr motivierend, ist, die Leute hatten, der Produkt ist gut gelaufen. Also wo wir waren, es war schwer, Kunden zu finden am Anfang, aber wo wir waren, es ist super gelaufen. Ja? Und ich, jeden Anlaufer war immer begeistert, also gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass so viele Stücke sich verkaufen pro Laden. Und auch unsere Motivation sehen, okay, wir haben etwas gefunden.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wir haben super Timing gehabt. Ja? So, es war, ja, das hilft. Ja, das ist Erfolg ist halb Glück, sagt man. Und das war richtig das. Also, es war der richtige Moment, an diese Kategorie reinzugehen. Wir haben da diese Kategorie gestartet, kreiert. Ja, wir sind da bis auch so schnell gekommen und es ist von nichts so mittlerweile Meter von Regal.
Ja.
Und wir waren da, waren die richtigen Momente. Und genau, dann haben wir einfach so weit lange, lange gemacht. Und in 2012, Anfang 2012, habe ich mein erstes Kind bekommen, also voll in der Startup-Phase. und das ist, wo wir haben gesagt, okay, vielleicht sollen wir einen Mitarbeiter.
Wenn ich es richtig verstanden habe, weder du noch dein Ehemann habt jetzt einen Hintergrund irgendwo in der Form gehabt. Das war eigentlich jetzt ein Versuch, ein Test sozusagen, also nachdem ihr euch den Markt da angeguckt habt. Ja,
also wir hatten vorher, keine von uns hatte gegründet, aber wie gesagt, also ich war in Consumer Healthcare, aber in Ernährung, also ja, auch in Kindernährung. Also wir hatten da von mindestens der ganze kommerzielle Seite sehr, sehr viel Erfahrung, was Produktentwicklung war oder sowas. Wir haben uns alles beigebracht, also diese Qualitätsprozess und Supply Chain und alle diese Sachen hatten wir überhaupt keine Ahnung. Und das war einfach ein steifes Learning-Kurve am Anfang.
Ja, und wenn jetzt wahrscheinlich, in welchen Supermärkten seid ihr jetzt so vertreten?
Alle.
Ja, bist du überall drin? Ja.
Also ich denke schneller, dass ich die Liste, wo wir nicht
sind. Ja, okay.
Sind wir mittlerweile überall so finden. Und das ist da auch der Grund, warum es mehr offline als online. Also kein Sinn, ja, ein Produkt, das unter 1 Euro kostet, online zu kaufen, wenn du kannst, überall in Deutschland innerhalb von 200 Metern es finden. Also das, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut distribuiert.
Ja, ja. Und sagen wir mal so zum unternehmerischen Setup, so ihr seid von Anfang an dann Bootstrap unterwegs oder habt ihr auch externe Kapitalgeber oder wie groß kann man das allein machen sozusagen?
Ja, also ganz am Anfang eigene Kapital, also mit sehr, sehr viel Bootstrapping. Dann haben wir Angel-Investoren, eigentlich ab die erste Produktion haben wir es gebraucht. Die haben uns unterstützt die ganze Wege, so immer noch, also richtig gute Leute. Ich sage oft, Leute, wenn die sprechen von Angels, die sprechen eh von Teufels, wenn ich die Geschichte habe. Und wir hatten richtig, also die waren richtig Angels, also die waren ja ein bisschen unsere Schutzengels, die haben uns richtig geschützt diese ganze Zeit, das war wahnsinnig wichtig.
Ja.
Gegeben, uns Vertrauen und das war super. Und auf dem Weg haben wir ein bisschen Crowdfunding gemacht irgendwann. und jetzt vor 2 Jahren mein großer Anteil verkauft an eine strategische.
Ah, okay. Also
ein bisschen die Reise, das wir haben gemacht von Bootstrapping so strategisch.
Ja. Alles richtig gemacht, oder?
Das ist vielleicht die einzige Dinge, die ich hier beheule, aber ansonsten, ich hätte es nicht viel anderes gemacht, muss ich sagen. Und zwar uns immer, wir haben immer früh genug so gestartet, mit Geld zu suchen. Also wir waren nie desperate und ich denke, das war eigentlich sehr, sehr gut, weil wir haben immer gesagt, okay, wenn wir suchen einen Investor, wenn wir suchen Geld, wir möchten nicht nur Geld, wir möchten jemanden, das glaubt in unsere Mission, glaubt in, ja, das hat die gleiche Werte als uns, es muss passen von Chemie.
Wenn du ein bisschen Abstand jetzt drauf guckst und vielleicht auch deinen gesamten Erfahrungsschatz dort anschaust, was hätte dir denn jemand sagen sollen, als du 20 gewesen bist, so mit heutigem Wissen?
Ich denke, hätte ich mir gesagt, Natascha, vertrau mehr in deine Entscheidungen. Also ich bin jemand, das mittlerweile kann ich das gut, aber mit 20, 30 habe ich sehr oft Unsicherheit gespürt. Also ich habe große Entscheidungen getroffen. Und ja, außerhalb von ein paar von die großen Lebensentscheidungen. aber dass ich denke, also ein bisschen mehr Vertrauen mir selber so haben, ja, Selbstvertrauen so haben. Ich denke, das hätte ich mir geholfen noch mehr.
Meinst du, das hat dich etwas gebremst oder wie wäre das für dich hilfreich gewesen?
Ich denke, es hat mir nicht gebremst, weil ich ich bin immer klar damit gekommen, aber ich denke, hätte mir geholfen, ein bisschen mehr Peace of Mind zu haben. Auf diese, also sagen, ja, ich treffe diese Entscheidung, wenn es falsch ist, ist es falsch und ja, so be it. Oder auch wenn es falsch ist, ich lerne etwas davon. Also es ist nicht, dass wir keine Fehler gemacht haben, sondern ich denke, die Liste auch von Fehlern, die wir haben gemacht, auf dem Weg ist sehr, sehr, sehr lang. Nur dazu könnte ich wahrscheinlich 10 Podcasts führen.
Das machen wir in der nächsten Show, genau.
die Fuck-Up-Podcast. Genau.
Das sind wahrscheinlich die spannendsten, weißt du. Genau. Als Lernerfahrung.
Aber das ist genau das Ding, dass ich hätte mir gesagt, also Fehler sind okay und lernst du davon, die machen dir stärker. Ich denke, war ich so, ich habe trotzdem sehr viel Risiko angegangen. Ich war bereit, Risiko anzugehen, aber ich hatte Angst vor Failure. Ja?
Ja.
Und mittlerweile habe ich gelernt, eigentlich ist es richtig toll, Fehler zu machen. Ja? Man kommt raus viel stärker.
Ja. Also ich glaube, im Guten und im Schlechten. Ne? Also ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Das hast du, glaube ich, auch gesagt. Ne? Ja. Dass das dann angeht. Was war denn der beste Rat, den du von jemandem erhalten hast?
Ich hatte einen Mentor, also ich habe angefangen zu arbeiten. Ich war damals bei GlaxoSmithKline in Irland, in Dublin. Ich hatte der General Manager war mein Mentor, hat mir ein Management-Buch gegeben, von Good to Great. Und er hat gesagt, so liest das, Natascha. Und dann quatschen wir darüber.
Ja.
und das war das allererste Management-Buch, ich habe gelesen. Und das sollte ich eigentlich nicht sagen, weil das war nach 4 Jahren
Master's von Management.
Also, dass ich komplett durchgelesen habe.
Oh, ist auch ein gutes Buch. Ja. Collins, ja.
Und dann haben wir dazu gesprochen und sehr viele Sachen daraus, ja, so die waren in Form waren eigentlich nicht Rat, aber so als Kommentar und wie es könnte eigentlich, wie man ein gutes Führungskraft und wie man ein gutes Firma eigentlich leitet. Also heute den Tag immer noch, es hat einen großen Impact gehabt auf mich.
Woraus ziehst du die Stärke jetzt quasi in dem Setup mit deinem Ehemann quasi zusammen eine Firma zu leiten? Was siehst du dort als Vorteile? Das ist jetzt auch quasi nicht allgegenwärtig. Ja. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Bei euch scheint das jetzt schon sehr lange sehr gut zu funktionieren. Was ist denn da, was sind die beidseitigen Vorteile oder was ist auch das Geheimnis, dass es funktioniert?
Also es funktioniert sehr gut, aber nicht, weil er ist mein Ehemann. Also ich denke, es funktioniert einfach gut, weil wir uns ergänzen sehr gut. Also ja, und es ist lustig, ich habe neulich jemanden kennengelernt, das hat gegründet mit seinem Bruder. Und ich sage, ja, puh, ich hätte nie gründen können mit meinem Bruder. Und er sagt, ich hätte nie gründen können mit meiner Ehefrau. es hat nicht mit der, ja, wie viel man liebt, nicht damit zu tun. Es hat zu tun mit, wie man zusammenarbeitet. Und das bei uns funktioniert einfach sehr gut. Und ich denke, dass das Kunst ist, dass wir immer die gleiche Ziel haben, also langfristig die gleiche Vision. Wir haben immer die gleiche Vision. Wir haben auch sehr, sehr ähnliche Werte. Aber wir arbeiten sehr unterschiedlich und haben immer unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Und das ist richtig gut, weil mindestens für die großen Sachen muss man eigentlich nie dazu diskutieren. Wir argumentieren und diskutieren sehr viel auf die kleinen Sachen, aber ja, das ist okay, das macht Spaß. Und ich muss auch sagen, also ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich habe gearbeitet mit meinem Mann diese ganze Phase, wir haben Kinder gehabt, weil ich hatte das Verständnis, dass er ja mehr ins Business gehen muss, weil es war so unsere andere Baby. Er musste sich an unsere andere Baby kümmern. Ja. Und er hatte das Verständnis, dass ich muss ein bisschen mehr zu Hause sein, weil ich musste mehr auf unsere andere Babys kümmern. Das ist selten. Also wie viele Leute sich scheiden, wenn Babys kommen, weil das Mann ist nicht genug zu Hause oder der Businesspartner sagt, warum bist du so viel zu Hause oder was immer. Da hatten wir immer also wir haben gesagt, okay, wir kümmern uns einfach um unsere gemeinsamen Babys, egal wie, und ja, wir schaffen das einfach. Und dieses Verständnis war sehr wichtig in dieser Phase, wo ich denke, sehr viele Paare anfangen auch Probleme zu haben.
Ja.
Das muss ich sagen. Und die letzte Ding, was ich denke, sehr, sehr wichtig ist, Alex und ich, wir haben uns immer alles gesagt. Ja, wir haben uns immer, so wenn etwas haben wir gestört oder etwas stört ihm, wir sagen es direkt und wir auch keine Handschuhe, also wir sagen es sehr, sehr, sehr direkt und sagen es einfach. Und das ist richtig wichtig. Also ich denke, das ist wichtig in einer professionellen Beziehung, dass nicht sich aufbaut und auch diese Kleinigkeit sich nicht aufbauen. Wie viele Mitgründer erkennen, dass es funktioniert seit einer bestimmten Zeit nicht mehr, weil die trauen sich nicht zu Feedback zu geben oder Sachen so äußern zu schneiden und die andere. Und das hatten wir nicht, weil wir hatten schon dieser richtig so Vertrauen und offene Sachen einfach offen so aussprechen. Und das heißt, dass also wir haben Diskussionen, wir haben auch sehr oft laut Diskussionen, das ist okay, das ist Teil des Spaß, aber wir sagen uns die Sachen und dann klären es aus dem Weg und fertig.
An wen denkst du bei dem Wort erfolgreich?
Also ich denke, sehr oft man denkt in diese großen Business-Gurus, dass erfolgreich sind, aber ich weiß nicht, wie glücklich die sind in ihrem Leben. Also für mich erfolgreich ist eigentlich erfolgreich in jedem Eben von seinem Leben. Plus richtig sein Purpose zu leben, also tatsächlich, für was man gemacht war, zu leben. Ein von die Leute, dass ich richtig als Vorbild habe oder hatte, ist Nelson Mandela. Also für mich, das ist jemand, das richtig, trotz alles, was ihm passiert ist, nach vorne gegangen ist und hat Wunder geschafft. Und das ist für mich, mein Hochschein des Nächstes an Erfolg.
Wie hast du dich in den letzten 5 Jahren entscheidend verändert oder welche neuen Verhaltensweisen hast du für dich entdeckt oder wozu kannst du vielleicht auch irgendwie schneller Nein sagen als vorher?
Also ich habe hochwahrscheinlich in den letzten 5 Jahren das meiste so Personal Growth gehabt. Also richtig viel, viel gelernt in letztes Jahr, hauptsächlich durch diese strukturelle Veränderung. Also da ein bisschen von einer traditionellen Hierarchie gegangen, so eine selbstgeführte Firma. Das war richtig am Anfang in dieser Implementierungsphase ein riesen Challenge, weil musst du anderes führen. Ja? Du musst viel mehr ein Gefühl kriegen von, was brauchen die Leute, was brauchen die Firmen, also alles von individueller Ebene, Gruppe Ebene und Firma Ebene denken. Mhm. Und ich denke, dass dadurch habe ich sehr, sehr viel, also ich habe da unter geleitet, muss ich sagen, also ich habe wahrscheinlich da die härtesten 18 Monate mein berufliches Leben gehabt, aber wahnsinnig viel gelernt. Ich habe viel mehr Balance in meinem Leben auch, also das habe ich EO sehr viel zu danken, also dass es war eine Phase noch mehr am Anfang des Businesses, so die ersten Jahre, dass es war Business, Business und Business Und seit ich bin in der EU, habe ich viel mehr Zeit gehabt zu denken, okay, was will ich für mich, in welche Richtung möchte ich mir entwickeln, was ist mit Familie, was sind diese persönliche Teil oder Community. Und habe ich das geschafft, viel besser zu balancieren und also mein Leben zu priorisieren, basiert auf was für mich wichtig ist. Und vorher gesagt, also ich verbringe sehr viel Zeit mit den Kindern. Ich habe sehr viel Zeit für mich. Also ich mache meinen Sport, meine Meditation, ich lese wahnsinnig viel. Alles ist machbar. Ja? Ich bin ein bisschen unter dem Motto, alles ist machbar. Es ist nur eine Frage, wie du die Sachen priorisierst. Und ich habe mir verändert, dass ich jetzt priorisiere richtig. Ja? Ich mache die Sachen, die für mich in meinem Leben wichtig sind.
Und du sagtest eingangs, glaube ich, auch, dass du jetzt rückblickend eher auf dein Bauchgefühl hättest vertrauen sollen oder mehr Sicherheit in deine Entscheidung. Wie siehst du da jetzt auf die aktuelle Situation zurück? Ist das ein Thema, was du jetzt einfach für dich jetzt sehr stark so wahrnimmst?
Ich denke, da habe ich mir auch geändert. Also ich habe auch sehr viele mehr selbstbewusst auch entwickelt. Also ich muss sagen, ich denke, ich war, und das ist, was viele Leute das mehr kennen von draußen, würden das nicht unbedingt über mich sagen. Die würden sagen, selbstbewusst. Aber intern war ich nicht. Also ich habe sehr oft verzweifelt in mir selber. Und ich denke, diese Selbstconfidence von, ich bin einfach, wie ich bin und ich mache, was ich mache. Und ja, wenn Sachen gut kommen und schlecht kommen, das hat sich geändert.
Ja.
Genau. Und das ist ein wichtiger Teil, also in mir selber mehr so vertrauen und wie gesagt, also auch diese Balance so kriegen. Und am Anfang ist es, man muss richtig dran arbeiten, also richtig so Kleinigkeit, kleine Habits ändern in sein Leben. Und weil es fühlt sich sehr natürlich. Also auch wenn jetzt Leute fragen mir, wie schaffst du eigentlich, all diese Sachen zu machen, zu balancieren, ich kann gar nicht antworten. Also es ist keine Arbeit, es ist jetzt ein Habit. Ja? Das ist, wie ich lebe mein Leben und das ist eigentlich einfach.
Ja.
Aber ich hätte das nicht gesagt vor 10 Jahren, hätte ich gedacht, das ist hochwahrscheinlich unmöglich.
Gehst du eigentlich mit Stress um? Jetzt hast du selbst, ich meine, drei Kinder, große Firma, Sport, Yoga und so weiter. Ist es damit allein oder wie reagierst du jetzt einfach, wenn es so richtig die Hütte brennt sozusagen? Wie behältst du die Fassung? Wie organisierst du dich?
Lustigerweise, ich gehe sehr gut um mit großen, stressigen Situationen. Also da behalte ich mir meine Ruhe. Sehr oft die kleinen Sachen, dass wir wach machen um 4 Uhr morgens, sind Kleinigkeiten. Das sind auch diese kleinen Blödsinn, so, oh, ich habe vergessen, das zu eintragen in meinen Kalender oder solche Sachen. aber die großen Sachen stressen mir nicht. Also ich denke, ich habe auch ich bin ein bisschen Fatalist auch, also Grundvertrauen, dass was kommt, wird kommen und es ist meant to be und alles wird okay sein am Ende. Also ich denke, das hilft mir für diese großen Sachen. Wie gesagt, sind eh die kleinen, doofen Sachen, dass mir oft, stressen ist vielleicht ein so großes Wort, aber nicht so schnell einschlafen um 4 Uhr morgens.
Vielleicht noch kurz zu deiner EO-Erfahrung. Welche Art von Mitgliedern oder würdest du ganz gerne mal treffen? Oder was sind so deine persönlichen Interessen jetzt im Austausch mit anderen EO-Mitgliedern?
Also ich bin in EO jetzt seit 5 Jahren und ich war 2 Jahre an Bord. Ich hatte das Glück, Membership so machen. Mhm. Das war schon ziemlich cool, weil ich habe alle neuen Members, das reingekommen sind, seit 2 Jahren kennengelernt. Und das war schon eine super Erfahrung. Mhm. Ich würde nicht sagen, es ist eine bestimmte Art von Gründer, dass ich möchte treffen. Also ich interessiere mich in absoluter alle Leute. Also ich denke, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und das ist auch die schöne Sache in den O. Also wir erzählen richtig die Geschichte und was dahinter ist und was die Probleme und was die Gefühle dahinter sind und nicht nur eine schöne bunte Geschichte.
Ja.
Und das finde ich toll, also richtig in einen Raum zu gehen und auf Augenhöhe, auf diesem Niveau zu sprechen mit jemandem. Und es ist eigentlich nicht wichtig, wer der jemand ist. Ja, ist mir eigentlich egal, ob sein Business ist oder nicht. Es ist viel wichtiger, einfach diese offene Austausch zu haben. Das schätze ich sehr.
Und hast du also was du scheren kannst, für dich jetzt dort persönlich aus der EU-Erfahrung mitgenommen in den letzten 5 Jahren?
Puh, wie lange?
Wo fängst du an, ja? Wo fängst du an?
Okay. Also sehr, sehr viele Sachen. Ja, wie gesagt, schon diese mehr Balance in mein Leben zu bringen, das war eine wichtige Veränderung von mir. Ich habe auch sehr oft Themen ausgearbeitet für mich, also ja, in Forum als Teil von Präsentationen. Das hat sehr viel bei mir auch bewegt. Ja, und auch, was ich finde auch super, ist die Themen, die andere Leute haben, die lassen mir reflektieren, sodass oft ich schaffe, so denken über Themen und die durchzuarbeiten für mich, bevor ich überhaupt habe das Themen.
Ja.
Und das macht sehr viel mit einer. Also aber große Veränderungen, also durch EO. Ich bin viel mehr bei mir selber. Ja, also ich habe sehr, sehr hohe, für mich Verantwortung und Selbstverantwortung ist sehr, sehr hoch und ich habe das jetzt durch EO noch auf eine andere Ebene gebracht, dass auch durch die Meditation und also mehr verantwortlich zu machen für meine eigenen Gefühle und Erfahrungen und Einstellungen. Das hat sich groß geändert und viel bei mir gemacht. Und auch die ganze Organisationsstruktur, also diese Idee, die ganze Struktur, wenn ich Firma auseinanderzubringen und Holocaust zu organisieren, das war eine verrückte Idee, dass ich habe bei EO
abgegeben. Dann hat sich das gelohnt. Prima.
Das ist gelohnt, auch wenn es war schmerzvoll.
Ja, und so wie das mit Lernen immer ist, ne?
Ja, also, je mehr es tut weh, desto mehr man lernt.
Liebe Natascha, wir sind am Ende. Das war eine fantastische Zeit, ein Riesenaustausch mit dir. Ich würde super gern in einem der Folge-Podcasts sicherlich auch mal andere spannende Themen beleuchten, zu denen wir jetzt gar nicht gekommen sind. Ich fand es grandios. Tausend Dank an dich.
Danke.
Ich hoffe, dass alle Mitglieder hier entsprechend und Zuhörer da viel aus mitnehmen können. Mach's
danke
gut. Dir. Tschüss.
Tschüss.